So, ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde, dass Gott uns wieder die Gnade und die Möglichkeit gegeben hat, in sein Haus zu kommen und von ihm und von seinem Wort auch wiederum zu lernen. Wir hatten vor 2 Wochen das Thema gehabt, muss mein Leben reformiert werden? Und zum Schluss wurde uns ja die Frage gestellt, gilt für mich persönlich der Missionsbefehl? Wir haben gehört, dass der Missionsbefehl seine Gültigkeit hat bis zum zweiten Kommen Jesu. Und dass es ja nicht ausreichend ist für uns als Kinder Gottes, wenn wir nur, ich sag mal so, ein zufriedenes Leben auch führen, ein angenehmes Leben uns hier auf Erden einrichten, sondern Gott hat einen Auftrag auch für uns. Und wir haben auch ganz kurz den Gedanken betrachtet, dass es nicht ausreicht, wenn wir, ich sag mal, als Gemeinde einerseits das eine, das andere tun, die Gottesdienste übertragen, übers Internet, dass wir hier und da punktuell Traktate auch verteilen, sondern es kommt darauf an, dass wir, ein jeder persönlich, das Ganze auch ausleben. Und dass wir tatsächlich diesen Missionsbefehl, so wie er geschrieben steht, auch nehmen. Und dort heißt es, dass wir hingehen und belehren sollen. Und ich möchte in dieser Morgenstunde diesen Gedanken noch etwas ausbauen, weil er mir persönlich auf dem Herzen liegt und ich weiß, dass dem einen und dem anderen unter uns auch das Thema der Seelenrettung einfach, ja, Gott eine Bürde auf das Herz gelegt hat. Und so wünsche ich, dass auch diese Stunde dazu gereichen möchte, dass wir hier auch gewisse Wegweisungen auch durch das Wort bekommen. Wir wollen jetzt einen Vers gemeinsam betrachten und zwar aufschlagen unsere Bibeln. Aus Johannes 17, den 18. Vers lesen. Er wurde uns ja schon in der Einleitung vorgelesen, Johannes 17, Vers 18. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Das ist das hohepriesterliche Gebet, wo Jesus Christus zu seinem Vater betet. Und er sagt, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast. Und im Nachhinein ist es für uns relativ einfach, den Auftrag Jesu sozusagen zu verfolgen, sein Leben hier zu betrachten, wie er tatsächlich diesen Auftrag hier ausgeführt hat. Und Jesu Leben hier auf Erden, sein Wirken vor allem dann, das aktive, das geistliche Wirken im Auftrag seines Vaters, es war ja relativ kurz gewesen. Nur 3 Lebensjahre, kann man so sagen. Und doch, wenn wir so die einzelnen, vielleicht Begebenheiten des Lebens nehmen, ist er mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen doch in Berührung gekommen. Da ist zum einen dieses Gespräch mit der samaritischen Frau, das ist für uns, wo wir das Ganze im Nachhinein lesen, ja, ist doch nichts Besonderes, dass da ein Mann ja mit einer Frau über den Glauben auch spricht. Zu der damaligen Zeit war das, glaube ich, oder nicht nur, dass ich das glaube, sondern die Schrift sagt uns, Johannes 4, Vers 27, als die Jünger dann wieder aus der Stadt zurückkamen und Jesus sahen, mit dieser Frau, dann heißt es so, und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Jesus hat mit Zöllnern gegessen, mit Menschen, die sozusagen in den Augen der Juden, ja, diese Verräter waren, in gewisser Weise. Menschen, die sich auf die Seite der politischen Macht der Römer geschlagen haben und für sie sozusagen die Steuern auch eingetrieben haben. Und nicht nur das, sondern Menschen, die ihre Machtstellung hier dann in ihrer Aufgabe auch missbraucht haben. weil sie einfach dann zu viel auch Steuern eingezogen haben. Und der Herr Jesus, er hat Kontakt mit diesen Menschen. Jesus aß mit Sündern, lesen wir. Jesus hat ein Gespräch mit einer Ehebrecherin, und zwar mit einer Ehebrecherin, die auf frischer Tat erfasst wurde. Mit einer Person, die in unserer Vorstellung und auch in der Vorstellung der damaligen Welt doch sehr tief eigentlich gefallen ist. Und doch hat er den Zugang zu ihr gesucht und konnte ihr helfen. Der Herr Jesus, der hat gesprochen mit Kriegsleuten. Er hat gesprochen mit den Vertretern auch der geistlichen Ausrichtung, ob das die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten waren. Menschen, die die Gebote und die Satzungen Gottes, wie er sie in der Bibel hinterlegt hat, eben auf ihre Weise noch verdreht, ergänzt haben und den Menschen es unnötig schwer auch gemacht haben. Also wir können sagen, mit Menschen, die gewisse fremde Lehren vertraten, mit denen hat er auch gesprochen. Und nicht nur einfach so gesprochen, sondern er musste manchmal auch sehr klar und sehr deutlich hier auch Stellung nehmen. Und Jesus hat auch mit Menschen der politischen Elite gesprochen. So merken wir, dass er mit sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen ist. Und darum dieser Vers, wie der Herr Jesus selber bittet, zum Schluss jetzt auch seines Wirkens auf der Erde, sagt er diesen Gedanken: Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast. Der Herr Jesus, er ist nicht in dem Sinne in Nazareth geblieben. Und ich meine, wenn dort er Wunder getan hätte, wenn er Kranke geheilt hätte, das merken wir aus anderen Begebenheiten, dass Menschen ihn suchten. Ja, so können wir doch fest davon ausgehen, das hätte sich schon im Lande herumgesprochen. Menschen wären schon noch nach Nazareth gekommen. Aber der Herr Jesus geht von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, um eben auch seinen Auftrag zu erfüllen. Aber jetzt wollen wir zu diesem zweiten Teil dieses Verses kommen. Der ist ja für uns geschrieben. Da heißt es so: So sende auch ich sie in die Welt. Also er vergleicht so seinen Auftrag, wie Gott ihn gesandt hat, und sagt, genau so diesen Weg müssen auch meine Nachfolger gehen. Und um das jetzt auf den Punkt zu bringen, unser Auftrag lautet, in die Welt zu gehen. Jetzt wird jemand sagen, wir in die Welt? Nein. Wir wollen doch in dem Sinne uns ja vielleicht in gewisser Weise bewahren. Es gibt doch so viele Einflüsse, die von der Welt kommen. Wie können wir das uns überhaupt erlauben, in die Welt auch zu gehen? Ich möchte diesen Gedanken auch hier mit einer Aussage nochmal so heranführen, habe ich mal gehört, wie sich jemand ausgesprochen hat, dass er sagt, im Reich Gottes gibt es Bewahrer und es gibt Eroberer. Und ich dachte irgendwie interessant, Bewahrer und Eroberer. So, das eine können wir, ich sag mal, anwenden, dass wir sagen, ja, es gibt zum Beispiel jetzt die Ältesten in der Gemeinde, die in gewisser Weise doch den Auftrag haben, und hier ist so dieser Schwerpunkt auch ihrer Arbeit, das Wort Gottes zu lehren, der Schrift gemäß ist, und eben auch auf gewisse Gefahren hinweisen und so auch die anvertrauten Geschwister in dieser Art und Weise auch zu bewahren. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Dieser Eroberer, mit diesem Wort, das sind ja mehr hier so diese Missionare, die Evangelisten gemeint. Das sind tatsächlich diese Menschen, die Gott eine besondere Gabe gegeben hat, rauszugehen und Menschen, in dem Sinne, besondere Gabe, den Zugang zu den Menschen zu finden und sie auch zu Jesus doch zu führen. Und dieser Gedanke ist für uns, denke ich, völlig nachvollziehbar. Es gibt aber die andere Seite, wie ein Bewahrer oder ein Eroberer in dem Sinne vielleicht verstanden werden kann. Und zwar mehr im Gemeindekontext. Es könnte sein, dass die Meinung ist, ja, es sind einfach zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen, die nicht unbedingt irgendwie das gleiche Ziel verfolgen. Weil die einen wollen ja etwas bewahren und die anderen, ne, die wollen mehr nach vorne stürmen. So, wir müssen Seelen gewinnen, wir müssen schauen, dass einfach Menschen doch unter das Wort Gottes auch kommen. Und es kann auch dazu kommen, in unserem Verständnis, dass wir sagen, ja, die Bewahrer, das sind diejenigen, die gewisse Traditionen bewahren wollen. Einen gewissen Ablauf des Gottesdienstes, so wie wir das in gewisser Weise gewohnt waren und so wie wir das früher gemacht haben, so muss es immer weiter so sein. Und das sind die richtigen Leute, das sind diese Bewahrer. Das sind diejenigen, die die Gemeinde in dem Sinne schützen. Und die anderen, ja, sie gehen eben raus in die Welt und haben dort natürlich mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Mit sündigen Menschen zu tun. Mit Menschen, die, ja, gebunden sind durch Satan. Aber auch mit Menschen, die einfach auch andere Lehrmeinungen vertreten. So könnte vielleicht der Gedanke sein, dass diese Eroberer, sie möchten ja gerne auf eine gewisse Art und Weise wirken und etwas auch zustande bringen, aber da gibt es diese Bewahrer, die bremsen diese Eroberer aus. Die sagen, stopp, stopp, bei uns ist das nicht üblich, also so geht es nicht, so können wir nicht arbeiten. Das könnte so eine Gefahr dessen sein, wie wir in unserem Dienst, ja, ich sag mal, vielleicht ein falsches Verständnis auch dieser Arbeit bekommen. Und ich möchte mit uns jetzt einige Verse lesen und wir wollen unsere Bibel aufschlagen, Epheser 4. Und hier heißt es ab dem 11. Vers. Und er, das heißt Christus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Wozu? Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Wir kennen diese Verse, wo der Apostel Paulus einfach aufzählt, die verschiedenen Gaben, die Gott den Menschen gibt. Und er sagt hier, es gibt Menschen, die Gott auserwählt hat als Apostel. Er hat welche auserwählt als Propheten, er hat welche auserwählt als Evangelisten und etliche als Hirten und Lehrer. Und meine Lieben, alle im Reich Gottes, sie verfolgen ein Ziel. Es gibt hier nicht unterschiedliche Wege, sondern es gibt ein Ziel, um einerseits Menschen zu erreichen und dann wirken sowohl der Evangelist als auch der Lehrer und der Hirte. Sie wirken darauf hin, dass eben die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und dass wir alle sozusagen zu dieser Einheit im Glauben auch kommen. Und darum dürfen wir in keinster Weise, wenn es auch unterschiedliche, vielleicht Personen sind, unterschiedliche Schwerpunkte der Arbeit, darf nicht das eine gegen das andere ausgespielt werden. Alle Glieder haben nur ein Haupt, und das regiert und eben Befehle gibt, und das ist Christus selber. Es ist ein Haupt. Nicht jeder nach seinem Gutdünken, wie er wirkt, sondern es ist einer. Und darum möchte ich Auch heute, wenn ich spreche, mehr jetzt aus dieser Sicht, nochmal sprechen eines Kindes Gottes, aus der Sicht der Gemeindearbeit, möchte ich so sagen. Wir haben als Gemeinde einerseits die Aufgabe und jeder Einzelne hat dann auch diese Aufgabe, an Seelen auch zu wirken. Und ich möchte aus dieser Sicht sprechen von Menschen, die wirklich in dieser ersten Liebe stehen, die eine lebendige Beziehung zu Christus auch haben und wo dann der Heilige Geist für diese Seele auch die Verantwortung übernimmt. Wir werden noch später auf den Gedanken kommen, wo der Heilige Geist die Verantwortung für die erlöste Seele übernimmt, wo er sie leiten möchte, führen möchte. Er trägt sozusagen die Sorge, dass jedes einzelne Kind Gottes persönlich durchkommt, aber dass natürlich auch der Auftrag Jesu wirklich in allem Gehorsam auch ausgeführt wird. Und darum ist mein Gedanke, mein Thema für heute Morgen, bewahren und erobern. Und ich möchte uns noch einmal diesen Vers aus Johannes 17, Vers 18 lesen. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Der Auftrag, er ist sehr, sehr klar. Und ich möchte noch einmal auf die möglicherweise Bedenken, möglicherweise die Sorgen auch zurückkommen, dass man sagt, wie? Ist es nicht mehr in unseren Kreisen vielmehr dieser Gedanke vielleicht vorherrschend oder dominierend, dass wir sagen, ja, so, Gott hat uns in die Nachfolge gerufen, da sind wir sehr, sehr dankbar. Wir haben die Möglichkeit, uns zu versammeln, wir pflegen diese Gemeinschaft. So, das ist die eine Seite. Und dann gibt es welche, die sind halt draußen. Die wollen nicht, so, wie auch immer, die sind draußen. Wir freuen uns des Heils, so, aber das sind die da draußen. Und wir wollen doch das Ziel erreichen. Und die Welt, ja, da gibt es so viele Einflüsse, die uns möglicherweise vom Ziel abbringen können. Möglicherweise ist auch hier der Gedanke, ja, wenn wir in die Welt gehen, so wird die Welt in die Gemeinde kommen. Auch dieser Gedanke ist nicht ausgeschlossen. Diese Bedenken, diese Sorgen. Und meine Lieben, wir wollen doch diesen Vers nehmen, wie er hier steht. Das ist in Auftrag Jesu. Und gleichzeitig wiederum auch in uns gehen und uns fragen, ja, aber wie sollen wir das Ganze praktisch umsetzen? Wir können ja nicht einerseits eine Theorie haben und das irgendwie im Praktischen nicht wissen, wie wir das eine mit dem anderen unter einen Hut auch bekommen. Die Frage ist, wie können wir diesem Auftrag nachkommen und trotzdem bewahrt werden? Das ist so jetzt der erste Schwerpunkt. Und ich glaube, wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen, wenn wir rausgehen in die Welt, dann brauchen wir eins, und zwar eine gründliche Heilserfahrung. Wir haben so wunderbare Lieder, die wir singen dürfen. Das Lied Nummer 315 ist, glaube ich, den meisten von uns sehr bekannt. Und da heißt es ganz schlicht, Tod der Welt und ihren Freuden. Gänzlich tot für alle Sünd, lebe ich nur für meinen Heiland, nah zu sich zieht er sein Kind. Und ich habe mich gefragt, ich habe das Lied schon so oft gesungen, Tod der Welt. Eine gründliche Heilserfahrung schließt diesen Gedanken ein, Tod der Welt zu sein. Ich meine, wenn jemand hier aus dem Leben scheidet, dann merken wir, es ist schon ein ziemlich großer Unterschied, um das sehr vorsichtig auszudrücken, ob wir mit dieser Person vielleicht noch einige Tage davor, die Stunden davor noch sprechen konnten, mit ihr kommunizieren konnten. Oder wenn eine Seele jetzt in die Ewigkeit gegangen ist. Sie ist tot. Sie ist von uns gegangen. Da kann man noch so viel sprechen. Sie ist einfach tot. Sie reagiert nicht. Gottes Wort sagt in Römer 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Wir wollen mal dieses Kapitel aufschlagen, Römer 6, und jetzt so einige Verse daraus auch lesen. Dass wir, meine ich, diesen Gedanken, was es bedeutet, tot zu sein, wirklich nochmal aus der Schrift heraus auch arbeiten. Also Römer 6, da heißt es in dem 7. Vers, denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt. Das heißt, diese Person, sie ist jetzt vor Gott gerecht gesprochen. Und wir wissen, dass dieser Gedanke, können wir mit unterschiedlichen Wörtern ausdrücken auch. Wie wir sprechen von einer Bekehrung, von einer Umkehr sozusagen, ja, wo ein Sünder, der auf einem breiten Weg war, der in Sünden gelebt hat, der bekehrt sich. Er vollzieht diese 180-Grad-Wendung. Wenn er in die eine Richtung gelaufen ist, so kehrt er jetzt um. Er bekehrt sich. Aber es gibt auch den Gedanken der Wiedergeburt. Das eine war die menschliche Seite, aber Gott muss das Leben wirken. Und gibt dann den Menschen ja, diese neue Gesinnung. Und hier einfach der Gedanke, denn wer gestorben ist, ist gerechtfertigt. Von der Sünde. Der ist jetzt gerecht gesprochen, weil dieser Mensch das Blut Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha im Glauben das Werk Jesu Christi angenommen hat. Und ich glaube, diesen Gedanken haben wir sehr oft schon gehört, aber jetzt in dieser Verbindung, denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt. Der ist mir persönlich so groß geworden. Es ist nicht nur so, dass wir einen gewissen Kopfglauben haben und dann ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesu, ja, irgendwie läuft mein Leben nicht so und ich merke, ich muss irgendwie anders leben. Es tut mir leid, was so alles vorgefallen ist. So, und wenn es von ganzem Herzen aufrichtig ist, dann spricht Gott das Wort in diesem Fall von Buße tun. Und das geht sehr, sehr weit als nur ein oberflächliches Gebet. Und das schließt auch das hier ein, was es hier heißt, denn wer gestorben ist, eine gründliche Umkehr sozusagen von dem bisherigen Leben und eine richtige Entscheidung, es muss jetzt anders werden. Wir wollen weiterlesen in Römer 6 ab dem Vers 10. Denn was er gestorben ist, da ist hier Jesus in diesen Versen davor auch angesprochen, denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Begierden. Auch gebt eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Sehr tiefe Gedanken, die hier der Apostel Paulus uns vermitteln möchte. Jesus ist ein für allemal gestorben. Und da sagt er so nach dem Motto, nimm doch dieses Beispiel. Vers 11, also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt jetzt für Christus. Sehr eindeutig. Heutzutage wird man sagen, das wird polarisiert. Also man kann doch nicht, ne, zuerst so und dann jetzt komplette Umkehr. So, man kann doch irgendwie beides auch mitnehmen. Wir sind doch hier schließlich, leben hier auf der Erde und leben in der Welt unter den Menschen hier. Da kann man nicht so extrem sein. Aber genau das ist der Gedanke hier, wenn wir keine gründliche Heilserfahrung haben, keine richtige Buße tun, dann wird es, so wie in dem 12. Vers eine Gefahr beschrieben wird, so lasst uns nun die Sünde nicht herrschen. Versuchungen, Anfechtungen, sie werden natürlich kommen. Wir werden in gewisser Weise auch beeinflusst werden. Aber hier dieser Aufruf, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Der nächste Vers. Auch gebt eure Glieder nicht hin. Das sind ja alles so Dinge, wir stehen in gewisser Versuchung. Aber es ist doch diese eindeutige, klare Entscheidung gefallen. Wenn für Christus leben, dann wirklich von ganzem Herzen. Wenn ihm dienen, dann wirklich mit aller Kraft. Und dieser Gedanke, er wird uns nochmal im 1. Petrusbrief nochmal sehr deutlich auch vermittelt. Wir wollen hier aufschlagen, 1. Petrus 4 und die ersten drei Verse auch lesen. Da ist die Überschrift über den Gedanken, ein heiliger Lebenswandel. Weil nun Christus körperlich für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit derselben Gesinnung. Denn wer körperlich gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, damit er die noch verbleibende Zeit im Leib nicht mehr den menschlichen Leidenschaften, sondern dem Willen Gottes lebt. Und dann kommt dieser nächste Vers, der für mich immer so zentral ist, wie der Apostel Petrus sagt, denn es ist genug. Es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach heidnischem Willen zugebracht haben. Es ist genug. Und ich glaube, wenn wir diese Tiefe, diese Breite dieser Bedeutung wirklich erkennen, dann ist es wirklich eine 180-Grad-Wendung. Und meine Lieben, das betrifft nicht nur Menschen, die tief in Sünde leben, so wie wir sagen, die alkoholabhängig sind, die in Drogen verstrickt sind. Ein jedes einzelne Gemeindekind muss genau den gleichen Weg gehen. Wir sind nicht besser wie die großen, die schlimmen Sünder. Wahre Buße und richtige Umkehr gehört dazu. Und das schließt eigentlich den nächsten Gedanken auch ein, den Gedanken der Gottesfurcht. Da gibt es zwei Verse, die mich in diesem Zusammenhang besonders auch prägen. Und den einen lesen wir in Sprüche 8, Vers 13. Wenn wir zum Leben hindurchgedrungen sind, dass wir dann unsere Nachfolge in der Gottesfurcht auch, ich sag mal, praktisch auch umsetzen. Dass wir die Welt um uns herum jetzt mit den Augen Gottes sehen. Und hier wird uns so ein Gedanke vermittelt, Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn, sie hasst das Böse. Meine Lieben, es ist nicht diese menschliche Wallung des Hasses, dass man gegen Menschen etwas hat oder ne, so, was in uns ist, sondern es ist dieser gereinigte Sinn, den Gott einem Kind Gottes gegeben hat, dass er eine tiefe Abneigung einfach gegen all das Böse hat. einen gewissen Widerwillen, können wir auch so sagen. Aber das Wort hier, es tut nicht irgendwie mit anderen Worten das beschreiben, es bringt es klipp und klar auf den Punkt. Die Furcht des Herrn, sie hasst das Böse. Und so können wir sagen, jeder, der hier den Weg des Kompromisses geht, das Böse in verschiedenen Formen versucht, irgendwie gut zu reden, ja, das kann man doch so verstehen und so, und das, man muss doch Verständnis haben, da ist keine Gottesfurcht. Und der nächste Gedanke der Gottesfurcht, der wird uns in Hiob 28 weitergegeben, in dem 28. Vers auch. Hiob 28, Vers 28, seht, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. Und das sind die zwei Gedanken, die wir mit der Gottesfurcht in Verbindung bringen können. Einmal das Böse hassen und der zweite Gedanke ist, das Böse zu meiden. Dass wir auch hier in dem praktischen Leben den bösen Schein auch, ja, meiden sollen. Dinge, wo wir wissen, ja, sie sind irgendwie grenzwertig. Es sind so Dinge, wo wir manchmal hingeführt werden, ach, vielleicht können wir noch das machen oder jenes machen, aber das sind alles Dinge, die schon wirklich an der Grenze sind, die diesen Schein des Bösen auch haben. Und hier sagt Gott das Wort sehr eindeutig, dass wir uns gar nicht damit einlassen und mit dem Bösen eine oder zum Bösen eine klare Stellung einnehmen und uns in dem Sinne jetzt die Aufgabe haben, uns auch selber zu bewahren, indem wir das Böse schlicht meiden. Der andere Gedanke ist, und ich meine, wir sind immer noch bei diesem Leitgedanken, Gott hat den Auftrag gegeben, in die Welt zu gehen. Ja, wir gehen in die Welt und wir hassen das Böse und wir meiden auch das Böse. Und wir merken, das ist nicht ein Widerspruch, sondern so hat es der Herr Jesus selber getan. Der Gedanke der Bewahrung, er ist auch sehr eng, möchte ich so sagen, mit dem Gedanken der Absonderung auch verbunden. Was wir jetzt schon gehört haben, ja, das Böse zu meiden. Und hier können wir auch so einige Schriftstellen herausnehmen. 2. Korinther 6, Vers 14 wird uns so ein Hinweis gegeben. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Also diese Unterscheidung, sie muss ziemlich klar und deutlich sein. Wir gehen sozusagen, um das wieder in einem Bild weiterzugeben, als Menschen des Lichtes gehen wir in den Bereich Satans rein, in den Bereich der Finsternis. Und da sagt Gott das Wort, in diesem Reich der Finsternis sollen wir unser Licht scheinen lassen. Ja? Und Licht trennt eindeutig Finsternis. Ja? Das ist sehr geradlinig. Und darum sagt Apostel Paulus, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Wenn wir versuchen, irgendwelche Sachen zu machen, die einfach auch hier nicht gut sind, dass wir in gewisser Weise uns verbinden mit ihren Gedanken, mit ihren Ideologien, dass wir sie bestärken in gewisser Weise, das darf auf keinen Fall sein. Gemeinschaft bedeutet ja nicht, dass ich mit jemandem spreche hier, so wie der Apostel Paulus sagt, welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Es hat keine Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet, und das ist ja die engste Form, zum Beispiel eine Ehe. Bedeutet ja nicht, dass zwei Menschen nur irgendwie über irgendeinen gemeinsamen Gedanken sprechen, über auf der Arbeit, wie sie ein Projekt erledigen sollen, sondern Gemeinschaft bedeutet, dass sie ein Ziel haben. Und da kann niemals ein Kind Gottes das gleiche Ziel verfolgen wie eine unerlöste Seele. Das bedeutet hier Gemeinschaft. Es bedeutet aber auch der Gedanke der Bewahrung, wenn wir in die Welt hineingehen, da möchte ich das Thema der Fremdenlehren auch anführen. Auch da gibt uns Gottes Wort sehr klare Hinweise. Galater 2, wollen wir aufschlagen, die Verse 4 und 5. Galater 2, 4 und 5. Der Apostel Paulus spricht hier von Menschen, aber ich möchte ihn gerne selber zitieren. Das nämlich wollten einige falsche Brüder, die sich eingedrängt und nebenher eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, um uns dadurch wieder zu knechten. Denen haben wir nicht eine Stunde nach, denen gaben wir nicht eine Stunde nach, uns ihnen unterzuordnen, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Es sind Menschen gekommen, die neben dem Evangelium das Gesetz noch gepredigt haben. Und wo Apostel Paulus sehr klar und sehr deutlich auch Stellung genommen hat, dass menschliche Satzungen nicht noch zusätzlich auf, so heißt es in der Apostelgeschichte, auf das Joch der Gläubigen aufgeladen werden sollte, sondern das Evangelium, Christus allein, das ist ausreichend. Keine menschlichen Gesetze, die noch hier auch dazukommen. Und wir merken hier, wie Apostel Paulus sehr klar und deutlich sagt, er ist nicht eine Stunde sozusagen irgendwie ausgewichen oder hat sie irgendwie unbeaufsichtigt gelassen, sondern hat sehr darauf geachtet, dass hier nichts in die Gemeinde auch reinkommt. Wir können aber diesen Gedanken genauso auch in die andere Seite übertragen, wo Menschen auch sagen, ja, das Gott ihnen, es muss nicht so ernst sein. Man kann es auf eine andere Art und Weise machen. So, dass da unsere Väter an gewissen Lehrmeinungen festgehalten haben, das kann man auch anders machen. Andere sind auch Kinder Gottes, nennen sich zumindest so und sie leben doch auch. Und so kann man auch Gott dienen. Und hier ist die Gefahr auf die andere Seite, dass man von der Wahrheit sozusagen gewisse Schritte zurückgeht und dann aber meint, ja, so kann man doch auch Gott dienen. Und das ist, meine ich, tatsächlich eine Gefahr. Wenn wir in die Welt hineingehen, wir werden mit Menschen konfrontiert, die einfach andere vielleicht Lehrauffassungen haben, aber man kann doch auch so oder so. Und dann kommt es darauf an, meine Lieben, entweder, dass wir wie Apostel Paulus hier sehr gerade diese Linie auch ziehen und dass wir sagen, aber die Schrift sagt so und so. Und es kommt nicht darauf an, was irgendjemand sagt, sondern es kommt immer darauf an, was die Schrift sagt. Nicht, ja, bei uns früher, ja, stimmt, da haben wir auch mit Menschen zu tun gehabt und sie wollten auch Gott dienen und wir dürfen doch niemand richten. Meine Lieben, es geht nicht um Richten. Es geht darum, dass wir persönlich, wenn wir in die Welt hineingehen, dass wir die klare Botschaft den Menschen bringen. Dass wir uns hier nicht in gewisser Weise anpassen, sondern das Wort klar und deutlich auch bringen. Apostel Paulus sagt im 2. Timotheusbrief von Menschen, die mehr so in dieser Kategorie auch einzuordnen sind, sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Und dann kommt hier ein Komma und dann sagt er, solche Menschen meide. Weil sie einfach keinen guten Einfluss bringen werden. Sie haben den Anschein, aber da ist keine Kraft. Wir können den Gedanken der Absonderung jetzt nochmal ganz gezielt auf die Welt nochmal jetzt auch anwenden. Da sagt uns 1. Johannesbrief, 2. Vers, Verse 15 und 16. 1. Johannes 2, 15 und 16. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und ich glaube, keiner von uns möchte tatsächlich vergehen. Am Ende seiner Tage, das Urteil, das Testat empfangen, das war alles umsonst. Mit dem natürlichen Leben hier, mit der Erde hier, ist auch dein Wirken vorbei. Das hat keine Bewandtnis für das Reich Gottes, für die Seligkeit. Und hier aber sehr klar, wie der Apostel Johannes sagt, er fordert einerseits auf, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Und dann sagt er ganz eindeutig, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ganz einfach. Die Liebe des Vaters, das heißt diese erste Liebe des Kindes Gottes, ist nicht in dieser Person. Und darum können wir auch aus diesem Zusammenhang schon sehen, wenn unsere, unsere Gesinnung, unsere Gedanken mehr in diese Richtung gehen, die Ausrichtung auf das irdische Wohlleben, wie man das noch alles noch besser einrichten kann, auf, ich weiß nicht, gewisse Bequemlichkeiten, aber auch, wie man sonst das Leben genießen kann, auf Geld verdienen und all die Dinge, also all das Sichtbare, wo eben die Welt uns auch bietet. Ja, es wird auch hier uns in dem 16. Vers sehr deutlich gesagt, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Bequemlichkeit, alles, was dem Fleisch gut tut, die Lust der Augen, alles, was wir sehen mit unseren Augen, Mensch, das wäre noch schön und das wäre auch noch gut. Und dann der Hochmut des Lebens. Immer, wenn man sich von Gott abwendet, dann kommt auch der Hochmut, ich schaffe mein Leben schon selber. Das werde ich schon hinkriegen. Und so ist es ja, ich sage mal, für Menschen, die in der Welt sind, es ist ihr Element, sie leben ja darin. Aber hier werden wir vom Apostel Johannes ermahnt, und die Ermahnung geht an Kinder Gottes, und er sagt, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Und sagt dann ja in diesem 17. Vers, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und darum ist es, meine ich, eine Entscheidung, Entscheidung, die wir ganz tief in unserem Herzen treffen, welchen Weg wir tatsächlich einschlagen auch wollen. Das heißt, um hier das nochmal verständlich zu machen, wenn wir in die Welt hineingehen, gewisse, Anfechtungen, es wird sein, ja, dass uns etwas vor die Augen kommt, wo wir sagen, Mensch, das wäre vielleicht auch gut. Aber ich erinnere mich, ich bin doch der Welt gestorben. Und dann spielt es keine Rolle mehr, weil es einfach im Kopf eine feste Entscheidung ist. Und ich lasse mich mit diesen Dingen da gar nicht ein, lasse mich hier auch nicht verführen, sondern die Entscheidung, die ist schon viel früher eindeutig gefallen. Wenn ich lebe, dann wirklich von ganzem Herzen für das Reich Gottes, denn es ist genug, dass wir lange Zeit in der Sünde unserer Zeit des Lebens verbracht haben. Und jetzt möchte ich noch einmal aber zu dem Gedanken auch kommen, es sind ja doch die Sorgen, wenn wir in die Welt gehen, wir setzen uns doch gewissen Gefahren doch aus. Und dann sagt man so, lieber doch nicht. Lieber doch nicht, ich führe so ein stilles, zufriedenes Leben, so unter dem Radar, wie man so sagt, ne? So, ich möchte Gott dienen, ich möchte auch selig werden, aber so, ich taste niemand an und möchte von anderen nichts wissen und die sollen am besten von mir auch nichts haben wollen. So, ein stilles, zufriedenes Leben. Und dieser Gedanke auch, wenn wir in die Welt gehen, dann wird möglicherweise die Welt in die Gemeinde kommen. Aber meine Lieben, die Welt kommt erst dann in die Gemeinde, wenn sich ein einzelnes Kind Gottes eben dem Einfluss der Welt öffnet. Und zwei und drei und sie es dann hineinbringen in die Gemeinde, in die Ortsversammlung. Und darum hängt auch das eine mit dem anderen zusammen und wir können diese Sorge nicht völlig von der Hand weisen, weil wir tatsächlich ja in der Welt leben. Wir leben in dieser Welt, aber hier spricht Gott das Wort noch von etwas anderem. Hier ist ein spezieller Auftrag, um Menschen zu Jesus zu führen und dass wir dann gezielt mit Menschen Kontakt haben, unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, wie auch immer, dass wir um Türen bitten, die Gott uns hier auftun möchte, dass wir auf diese Art und Weise, wo es möglich ist, Gutes tun, helfen und so wirklich Menschen mit dem Evangelium betraut machen. Aber nochmal der Gedanke, wenn wir diese Sorgen haben. Und ich glaube, bei dem einen ist es noch Bedenken, Sorge und bei dem anderen ist es schon eine Angst. Wie ist es, wenn wir in die Welt gehen, kommt dann nicht die Welt in dem Sinne zu uns? Aber meine Lieben, darf ich eine Frage ganz offen stellen? Wenn wir Angst vor der Welt haben, oder eine Aussage, wenn wir Angst vor der Welt haben, dann hat unsere Nachfolge eigentlich keine Bedeutung. Sie ist wertlos. Muss es nicht vielmehr so sein, dass die Welt eigentlich Angst haben sollte vor Kindern Gottes? Ist es nicht so? Und dieser Gedanke ist auch ganz einfach zu erklären. Da, wo das Wort Gottes klar und deutlich gesagt wird den Menschen, die in Sünde sind. Und der Heilige Geist, er möchte ja in seiner Liebe wirklich jedem Einzelnen nachgehen und er sucht ja Möglichkeiten, Gelegenheiten und möchte auch Kinder Gottes gebrauchen natürlich, diesen Dienst zu tun. So, jetzt wird aber dieses Wort gesprochen, eine Seele wird überführt von ihrer Sünde, von ihrem falschen Weg und jetzt kommt es darauf an. Entweder sagt die Seele, ja, da wird schon was dran sein. Sie wird in sich gehen, sie wird nachdenken, sie wird vom Geist Gottes überführt werden und schlussendlich tatsächlich Buße tun. Aber es gibt andere Menschen, die sagen, ne, auf keinen Fall. Dass ich mir von jemand irgendetwas, ich bin ein freier Mensch, ich werde mich da vor keinem irgendwie irgendwas vorschreiben lassen, wie ich mein Leben leben soll oder sonst wie. Und wisst ihr, welche natürliche Reaktion das hervorrufen wird? Die Reaktion wird sein, im kleinsten Maße Verachtung gegen Arbeit und wenn es weitergeht, dann heißt es Verfolgung. Und wir wollen jetzt Johannes 17 aufschlagen und hier wiederum aus dem verlesenen Wort, aus der Einleitung, Johannes 17, ab dem 14. Vers auch lesen. Da sagte Herr Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ein sehr klarer Zusammenhang. Ich habe ihnen das Wort gegeben. Und wir können davon ausgehen, dass die Jünger das Wort auch weitergegeben haben. Und daher Jesus sagt, und die Welt hat sie gehasst. Warum hat sie gehasst, die Jünger? Nicht, weil sie, etwas Schlechtes den Menschen doch getan haben. Sie haben schlicht einfach das Wort gesagt. Sie haben ihren Auftrag erfüllt und die Welt reagiert so, dass sie sagt, das gefällt mir nicht, das passt nicht in meine Überzeugung und darum hasst die Welt die Nachfolge Jesu. Und da Jesus gibt noch einmal die Erklärung, die jetzt schon durch die Ansprache auch durchgeht, denn die Jünger, sie sind nicht von der Welt. Sie sind nicht von der Welt. Sie waren früher in der Welt, aber jetzt ist genug. Jetzt dienen sie von ganzem Herzen Gott. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dann geht er weiter und er spricht diese Bitte aus. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also noch einmal, er unterstreicht es. Er gibt nicht nur den Auftrag, in die Welt zu gehen, sondern er bittet nicht einmal den Vater für uns, dass der Vater uns irgendwie aus der Welt nehmen soll. Er bittet nicht einmal den Vater. Aber was für uns wichtig ist, er bittet um Bewahrung. Und ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht. Und er sagt noch einmal in dem 16. Vers, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Das heißt der Gedanke, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und so können wir diesen Gedanken, wenn das Wort klar und deutlich gesagt wird, auch von uns als Kinder Gottes ausgelebt wird, es wird bei den Menschen, die ferne von Gott sind, etwas auslösen. Es wird sie nicht so gleichgültig lassen, sondern entweder man wird ausgegrenzt, vielleicht in gewisser Weise ja, nicht ernst genommen, das passt doch in unsere Zeit überhaupt nicht rein, so eine Überzeugung, so ein Denken, gewisserweise ausgegrenzt und wenn es hart auf hart kommt, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann werden die Kinder Gottes auch verfolgt werden. Aber meine Lieben, genau das ist der Weg, um wiederum von der Welt und von der weltlichen Gesinnung bewahrt zu werden. Wir werden uns niemals mit der Welt verbinden, wenn sie uns hasst. Niemals. Wir werden uns verbinden, wenn wir gut Freund sein wollen mit ihnen. Wenn wir aber klar das Wort in aller Liebe weitergeben werden, dann sagt Gottes Wort uns hier etwas ganz anderes. Gott sendet uns in die Welt und da Jesus erbittet für uns, dass wir persönlich da bewahrt auch werden. Ich möchte nochmal einen letzten Gedanken, der uns zum Trost gereichen soll, sagen, wir sind nicht alleine in der Welt. Und da meine ich jetzt ganz speziell nicht uns hier als Geschwister. Wisst ihr, es ist so schön, dass wir Brüder, dass wir Schwestern haben, dass wir uns ermutigen dürfen, dass wir uns stärken dürfen, wirklich auf diesem Weg. Das brauchen wir unbedingt. Meine Lieben, wenn wir aber unsere Hoffnung nur auf Menschen setzen, dann wird es nicht gut ausgehen. Darum Johannes 14, Vers 16. Wir sind nicht alleine in der Welt, sondern... Die Schlachterübersetzung sagt so, da sagt Herr Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Von wem ist hier die Rede? Wer ist dieser Beistand? Das ist der Heilige Geist. Die Luther-Übersetzung sagt Tröster. Mir scheint diese Übersetzung Beistand jetzt in unserem Kontext passender. So, Christus gibt uns den Auftrag, in die Welt zu gehen und er sagt, ja, ich bin leiblich nicht mehr lange hier auf Erden. Und die Jünger, sie sollen nicht einmal in dem Sinne traurig sein. Denn er sagt, es ist gut für euch. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Warum ist es gut? Weil der Heilige Geist heute, sozusagen, als er auf die Erde kam, er kann diesen Beistand einem jeden Einzelnen von uns sein. Völlig unabhängig von dem Ort, wo wir leben, wo wir gerade uns befinden. Es kann in Europa, in den verschiedenen Städten, wo wir uns aufhalten, genauso in Südamerika, Asien, wo auch immer. Das ist der gleiche Geist, der jedem Kind Gottes diesen Beistand sein möchte. Und interessant ist auch dieser Gedanke aus Apostelgeschichte 9, Vers 31. Apostelgeschichte 9, Vers 31, so heißt es, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn, und jetzt kommt's, und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und dieser Gedanke, er sagt so viel. Wenn wir in die Welt hinausgehen, werden wir mit menschlicher Kraft nichts erreichen. Die Gemeinde, sie wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist in unserem Dienst, dass er persönlich uns stärkt, dass er uns tröstet, dass er uns wirklich anleitet in diesem Dienst. Aber es heißt hier, und die Gemeinde wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist, ohne sein Wirken, ist all unser Bemühen völlig wertlos. So möchte ich zum Abschluss noch einmal Johannes 17, Vers 18 lesen. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Wir haben betrachtet, der Auftrag, er ist sehr klar und deutlich. Unsere menschlichen Bedenken, Sorgen und vielleicht auch in gewisser Weise Ängste, sie sind nicht unberechtigt. Und doch können wir doch aus der Schrift entnehmen, dass Gott für alles Vorkehrung getroffen hat. Er möchte, dass dieser Auftrag ausgeführt wird, und er möchte uns persönlich stärken, uns bewahren, aber wichtig ist eins, dass wir das Wort bringen und dass wir nicht auf die eigene Kraft uns verlassen, sondern wirklich auf diesen Beistand, den Heiligen Geist, der tatsächlich die Gemeinde baut. Darum möchte ich uns noch Johannes 14, Vers 26 lesen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und hier nochmal der Gedanke, dieser Heilige Geist, er möchte lehren. Möchte uns lehren. Und darum, wenn das für uns eine große Aufgabe ist, wirklich diesen Auftrag anzunehmen, in die Welt auch hineinzugehen, was brauchen wir? Wir brauchen jemanden, der uns beisteht. Jemand, der uns belehrt auch in dieser Sache. Und darum diese Bitte, du guter Heiliger Geist, sende mich in die Welt und lehre mich bitte, die Sünde zu hassen, die Sünde zu meiden und lehre mich bitte, den Sünder zu lieben mit deiner göttlichen Liebe. Das ist diese Bitte, die wir bringen dürfen. Und der Heilige Geist, der ja besorgt ist, dass Seelen gerettet werden, ich bin überzeugt, dass er diese Bitte beantworten wird. Und so möge Gott uns hier das Wollen geben und auch das Vollbringen. Gott segne uns. Amen.